Mein erster Kontaktmann zu denen da drüben war Onkel Herbert. Unser Nennonkel kam aus Bernterode im thüringischen Eichsfeld. Er kam, wie meine Eltern sagten, aus der Ostzone. Und weil ich noch klein war und mir unter der Ostzone nichts vorstellen konnte, erschien es mir, als käme Onkel Herbert aus dem Nichts. Ich erinnere mich, dass er als Geschenk meist Lederwaren mitbrachte, Brieftaschen und solche Sachen. Noch mehr erinnere ich mich an sein Holzbein. Denn Onkel Herbert hatte im Zweiten Weltkrieg ein Bein verloren und trug seither eine Prothese. Da er, wenn er aus der Ostzone kam, immer in unserem Zimmer schlief, warteten wir mit dem Einschlafen so lange, bis er sich auszog. Dann lugten wir heimlich unter der Bettdecke hervor und konnten sehen, wie Onkel Herbert das Holzbein ablegte. Für eine Weile gingen die Worte Ostzone und Holzbein in meinem Kinderkopf eine Synthese ein. Das war in den frühen 70ern in Borghorst im Münsterland. Im Sommer 1983 machte ich Abitur. Und im Frühherbst desselben Jahres lud mich ein Freund zu einem Jugendlager der Freien Deutschen Jugend nach Werder an der Havel ein. Mein Freund war Mitglied der Jungdemokraten. Das war damals die durchaus linke Jugendorganisation der FDP. Und weil in deren Delegation noch ein Platz war und die Ostzone mich interessierte, sagte ich zu. Vorn auf dem Podium saßen FDJler, die locker auf die 50 zugingen und auf einen 19-Jährigen auch sonst etwas sonderbar wirkten. Ihnen zu Füßen saßen Vertreter westdeutscher linker Jugendorganisationen, die ungefähr so dogmatisch argumentierten wie die FDJ. Bis auf uns, die Jungdemokraten. Man war übereinstimmend der Ansicht, dass der Osten allemal besser sei als der Westen und Ostraketen allemal besser seien als Westraketen. Als Kontrastprogramm und um etwas Luft zu schnappen, besuchten wir die ständige Vertretung der Bundesrepublik in der DDR in Ost-Berlin, in deren Umgebung es von Volkspolizei und Staatssicherheit nur so wimmelte. Dort hörten wir von der allgegenwärtigen Repression, die in Werder unterschwellig zu spüren war. Mein linker Idealismus war nach der Tour kleiner als vorher. Dies änderte an meinem Interesse für den Osten aber nichts. Ich besuchte Moskau und Prag. In Moskau habe ich den Besuch des Lenin-Mausoleums verschlafen. Aus Prag ist mir die Ruhe erinnerlich und dass wir viel Bier getrunken haben. Dann verschwand die Mauer. Ich saß von Donnerstagabend bis Freitagabend in meinem Münsteraner Wohngemeinschaftszimmer begeistert vor dem Fernseher, nachdem das SED-Politbüro-Mitglied Günter Schabowski am 9. November den berühmten Zettel hervorgekramt hatte. Schließlich habe ich es nicht mehr ausgehalten, bin nach Berlin gefahren und stundenlang an der bröckelnden Staatsgrenze rumgelaufen. Es war großartig. Dass ich wieder einmal anders tickte als meine Freunde, merkte ich daran, dass manche von ihnen selbst am 12. November noch nicht an der Mauer gewesen waren und das, obwohl sie da schon 3 Tage lang offen stand, meine Freunde in West-Berlin studierten und eine U-Bahnfahrt genügt hätte. Zurück in der Heimat diskutierte ich mit meinen linken Kommilitonen erhitzt über die Frage, ob das mit der Vereinigung seine Richtigkeit habe. Sie betrachteten das Ganze skeptisch, ich weniger. Unsere Generation fürchtete alles Nationale, wie der Alkoholiker die Weinbrandbohne. Es folgten die ausländerfeindlichen Exzesse von Hoyerswerda und Rostock-Lichtenhagen. Ich saß wie an jenem 9. November erneut vor dem Bildschirm und bekam es mit der Angst zu tun. Hatten meine Kommilitonen recht behalten? In dieser Zeit endete auch mein Studium. Ich begann, mich um ein Zeitungsvolontariat zu bewerben. In Ostdeutschland hatte ich 4 Vorstellungsgespräche, in Magdeburg, Schwerin, Neubrandenburg und Halle, in Westdeutschland kein einziges. Ich konnte zwischen einem Job in Neubrandenburg und einem in Halle wählen. Und so kam ich, der Wendegewinnler, zur Mitteldeutschen Zeitung in soeben erstandene Sachsen-Anhalt. 1992 war das. Der Osten war grau in jener Zeit, viel grauer als heute. Von Magdeburg bis Bernburg, wo ich mein Volontariat in der Lokalredaktion begann, brauchte man wegen der schlechten Verkehrsverbindungen 3 Stunden für 40 Kilometer. Im Winter roch es überall nach Kohle Und wenn zwei meiner sieben Kollegen telefonierten, mussten wir anderen sechs warten. Denn es gab bloß zwei Leitungen. Manche meiner Ostkollegen waren in der SED und schon vor der Wende bei jener Zeitung, die seinerzeit noch Freiheit geheißen hatte. Sympathisch waren sie alle. Und ich sah mich außerdem nicht berechtigt, ihnen bohrende Fragen zu stellen. Auch wenn ich es theoretisch hätte tun können. Ich war erst 28 und von der DDR-Vergangenheit völlig unbelastet. Ich schrieb mir die Finger wund und schaffte endlich, was ich hatte schaffen wollen, mich zu lösen von der Scholle. So vieles war anders und wahnsinnig interessant. Es war wie ein Rausch. Ja, ich war jetzt in der Ostzone. Freunde bemitleideten mich. Ich jedoch fühlte mich so gut wie lange nicht. Ich war frei, ich war high und ich merkte, dass diese neue Welt etwas mit mir machte. Wie sehr ich mir einbildete, Ossi geworden zu sein, fiel mir auf, als ich 1999 politischer Redakteur in Halle wurde. Ich hatte mir in 7 Jahren angewöhnt, meinen Kollegen zur Begrüßung die Hand zu geben, wie es in der DDR üblich gewesen sein soll. Die Kollegen an der Saale indes hatten es sich im Laufe der Jahre abgewöhnt. Sie waren unterwegs nach Westen. So griff ich in der Zentrale plötzlich ins Leere. Das war irgendwie absurd. Auf jeden Fall irritierte es meine in Bewegung geratene Identität. Heute arbeite ich als politischer Korrespondent in Ost-Berlin und das schon seit mehr als 10 Jahren. Ich schreibe unter anderem über die Linkspartei und die Stasi-Unterlagenbehörde. Überhaupt bin ich zuständig für das, was man bei uns die Ostthemen nennt. So saß ich vor ein paar Monaten auf der Tribüne des Reichstages. Der Bundestag debattierte über den Jahresbericht zum Stand der deutschen Einheit. Nicht weniger interessant als das, was gesagt wurde, war allerdings, wer etwas sagte und wer nicht. Denn von den insgesamt 12 Rednern waren 11 in Ostdeutschland geboren. Die einzige westdeutsche Rednerin war über die brandenburgische Landesliste der Grünen ins Parlament eingezogen. Auf der Kabinettsbank hatten nur die 2 Ministerinnen mit ostdeutscher Herkunft Platz genommen und auf der Tribüne saßen neben mir 2 weitere Kollegen, die ebenfalls für ostdeutsche Zeitungen schreiben. Westkollegen waren nicht da. Die Debatte über den Stand der deutschen Einheit fand also ohne den Westen statt. Und so ist es leider oft. Westdeutsche sind nicht allzu interessiert, es sei denn, sie haben Verwandte im Osten oder eine Weile dort gelebt. Wenn ich einem Durchschnittswestdeutschen den Osten erklären soll, muss ich nicht selten bei Null anfangen. Es gibt viele Vorurteile und wenig inneres Verständnis. Für die einen war der Mauerfall eine Zäsur, für die anderen ein TV-Ereignis. Ginge zu einer Paartherapie stets einer allein, wäre die Therapie bald zu Ende. Bei der deutsch-deutschen Therapie ist es umgekehrt. Auch weil immer nur der eine reden will, der andere aber nicht zuhört, dauert sie so lang. Da, wo wir leben, in Berlin-Prenzlauer Berg, ist der Osten verschwunden, vordergründig zumindest. Wo früher ostdeutsche Arbeiter und Künstler zu Hause waren, dominieren jetzt westdeutsche Akademiker aus der Erbengeneration. Die Preise für Wohnraum steigen. Die Klage über das, was Gentrifizierung genannt wird, ist allgegenwärtig. Wer in Quickborn, Schmalkalden oder Berlin-Charlottenburg in den eigenen 4 Wänden lebt, muss das nicht erklären. In meiner münsterländischen Heimat schießen seit jeher die Einfamilienhäuser wie Pilze aus dem Boden. Auch dort muss das keiner erklären. Hier muss er das schon. Erst kürzlich eilte ein Reporter einer großen deutschen Tageszeitung aus München herbei und schrieb einen Artikel über den vermeintlichen oder tatsächlichen Luxus in diesem Teil Ostberlins. Das war so bezeichnend wie zwangsläufig. Denn der Prenzlauer Berg gilt als Laboratorium der Einheit, in dem wieder mal die Wessis die Ossis verdrängen. Jede Bewegung wird mikroskopisch vergrößert. Dabei wuchern die Klischees über mein aus der Ferne betrachtet ach so luxuriöses Leben, in denen ich mich auf unserem in die Jahre gekommenen IKEA-Sofa nicht wiederfinde. Sie zwingen mir eine Scham auf, die grundlos ist. So gesehen ist es schön am Prenzlauer Berg. Schön schwierig. Ausnahmslos schön ist, dass meine Liebste, eine Ostfrau, beruflich regelmäßig auch im Münsterland zu tun hat, dass es ihr da gefällt und wir uns über das Ost-West-Ding austauschen können. Der Austausch bereichert unser Dasein. Sie stammt aus einem 3000-Seelendorf mit dem schönen Namen Schweiner am Rande des Rennsteigs, wo ich, wenn die ganze Familie beisammen sitzt, der einzige Westdeutsche bin. Zuweilen wird mir meine Minderheitsposition bewusst. Die Eltern meiner Liebsten, die in den 40er Jahren geboren wurden und die Teilung des Landes ebenso erlebt haben wie dessen Wiedervereinigung, berichten viel von früher. Das bringt uns einander näher. Manches erinnert mich an Erzählungen meiner Eltern, wenngleich aus einer entgegengesetzten Perspektive. Manches ist mir fremd und wird mir erst durch Erzählungen allmählich vertraut. Ihr jüngster Enkel, der bald 10 Jahre alt wird, sagt unterdessen, dass er das Wort Wende nicht mehr hören könne. Er meint damit natürlich die 89er-Wende. Das ist ein Kommentar aus Kindermund zu den deutsch-deutschen Befindlichkeiten, der für sich spricht. Dem Enkel sind die Befindlichkeiten egal. Er wartet auf seine eigene Geschichte. Und er kann warten. Meine Liebste kommt übrigens aus Thüringen, wie Onkel Herbert, der im Zweiten Weltkrieg, den er nicht verschuldet hatte, ein Bein verlor und seither ein Holzbein trug. Er konnte nicht mehr warten, sondern war in die Geschichte eingesponnen. Erst durch den Krieg und dann durch die Teilung. In der Küche hoch über Schweinar, den ostdeutschen Thüringer Wald hinter mir und die gesamtdeutsche Rhön vor mir, spüre ich, das alles mitbedenkend, über 3 Generationen hinweg, dass Geschichte mehr ist als das, was in Büchern steht. Vor allem spüre ich, dass das Glück friedlicher Einheit groß ist. Größer als alle Widrigkeiten, die ihr im Wege sind.